Preis dem Herrn. Auch heute ist wieder ein Tag, wo wir Gottes Wort hören. In dieser Woche spreche ich über die Endzeit. Was kommt auf uns zu? Und ich habe hier am Mittwoch darüber angefangen. Sind wir schon in der Endzeit? Und wenn ich die Zeichen der Zeit anschaue, Corona und all diese Dinge anschaue, wir sind schon sehr, sehr weit. Gott redet durch die Umstände, durch das Gericht, durch all die Dinge, was passiert. Es passieren Dinge, unsichtbare Dinge, in der unsichtbaren Welt geschieht unheimlich viel und der Herr kommt. Und die Wiederkunft Jesu ist eine Botschaft zuerst mal für die Welt. Jesus ist gekommen, für die Gemeinde, Jesus ist hier und für die Ungläubigen. Und für die Ungläubigen, da muss das Evangelium gepredigt werden, der Herr ist gekommen, tut Buße, bekehrt euch, verändert euer Leben. Und für uns als Gläubige, der Herr kommt, um seine Gemeinde zu holen und dass wir bei ihm sind, alles Zeit und ewiglich. Und Jesus wird wiederkommen, zu richten die Lebendigen und die Toten mit seinem Parlament, mit seiner Gemeinde. So, nur nebenbei, mein Thema heute ist, Gerichte werden kommen. Was heißt das? Was der Mensch sieht, das wird er ernten. Die Gläubigen wie die Ungläubigen, der einen früher, der anderen später. Jeder bekommt das, was er verdient, was er in seinem Leben gemacht hat oder nicht gemacht hat, wie er seine Zeit genutzt hat. Die Gerichte Gottes kommen, der Zahltag kommt für mich, also ich will unbedingt das Gericht, dass es kommt, denn ich möchte wissen, was ich in der Lohntüte habe am Schluss, was ich verdiene, was ich bekomme für meinen Kampf, für meinen Stress, für meine Arbeit, für meine Mühe, also das will ich unbedingt wissen. So, wir werden alle einmal vor Gott stehen, der einen so, der anderen so, und alle werden Rechenschaft ablegen und abgeben für das alles, was sie getan hat. Und getan haben, und wir müssen dann allein uns vor Gott verteidigen. Auch jetzt als Christen. Ich muss mich bereit machen auf die Wiederkunft Jesu. Er kommt wieder. Und die anderen, die Ungläubigen, die werden alle einmal vor Gott stehen. Und auf 1000 Fragen, so steht es in meiner Bibel, werden sie keine Antwort wissen. Warum? Ich werde es nachher erklären. Wieso auch? Dabei werden wir die Wahrheit erfahren. Wir werden geschockt sein, was dabei rauskommt, was offenbar werden wird. Und alle müssen offenbar werden. Jedes Werk muss sogar offenbar werden, was wir getan haben. Und jeder wird allein vor Gott treten müssen, vortreten. So wie im Zeugenstand. So wie in einer Verhandlung. Und dann trittst du vor oder sitzt weit vorne. Und das bleibt alles, was ist. Da verändern sich die Dinge nicht. Wie der Baum gefallen ist, so bleibt der Baum liegen. Was ich sagen möchte, Gott weiß alle Dinge. Aber du weißt auch alle Dinge und du wirst erinnert durch den Heiligen Geist, in der Ewigkeit wirst du erinnert, was die Wahrheit ist, was du nicht getan hast oder hättest tun sollen. Die Welt wird zuerst mal beim ersten Kommen Jesu draußen stehen. Ich möchte so ein paar Gedanken, theologische Gedanken einfach in den Raum hineinbringen, damit du weißt, wie das der Zeitplan Gottes einmal ablaufen wird. Und freu dich, wenn du bereit bist, alle Tage einfach, wenn du abends einschläfst, weiß nicht, ob morgens aufwachst, aber du weißt, wenn ich aufwache, da bin ich im Himmel. Mein Leben ist mit Gott in Ordnung. Ich habe Frieden mit allen Menschen in meiner Umgebung. Die Welt wird draußen bleiben und es wird keine Welt mehr geben. Alles ist vergangen und alles vergeht. Das Böse, der Teufel, ja, von dem wirst du nichts mehr hören in der Ewigkeit, wenn wir dann vor Gott stehen. Der bleibt draußen, dieser Ankläger der Brüder, der Gemeinde, der Gläubigen. Den geht unser Leben nichts mehr an. Auch das Leben der Weltmenschen nachher geht nichts mehr an, wenn sie dann vor Gott stehen. Dort wird zwischen dir und Gott verhandelt und alles andere muss draußen bleiben. Alle, die einem was Böses getan haben, das wird offenbar werden. Das wird bekannt werden. Was hast du dem getan und wie ist das zustande gekommen? Die Bösewichte werden beieinander sein, die Räuber, die Diebe, die Lügner, die Verführer, die Irrlehrer. Der Teufel und sein ganzer Anhang, die werden draußen sein und werden nacheinander reingelassen, so wie im Zeugenstand. Du kommst nacheinander raus, die anderen warten da im Hausgang. Vor Gott wird nur der Sünder stehen, nicht die Sünde. Der Sünder wird vor Gott treten. Die Sünde ist bezahlt auf Golgatha, Jesus starb für alle Menschen, aber die Sünder werden sich verantworten. Hast du Jesus angenommen? Warum hast du Jesus nicht angenommen? Da wirst du gefragt werden. Die Sünde wird draußen bleiben, beim Teufel. Denn die Sünde gehört zum Anhang des Teufels. Der Mensch bekommt von Gott eine Immunität. Der Mensch wird von der Sünde abgenabelt, vom Teufel abgenabelt, von dem Negativen abgenabelt und er steht vor Gott. Denn der Mensch ist ein Geschöpf Gottes. Er wird nicht mehr ja, von der Sünde genährt. Die Sünde hat keine Macht in seinem Leben. Die Macht der Sünde ist gebrochen. Und deshalb, wenn die Macht der Sünde in unserem Leben heute gebrochen wird, dann hat der Teufel und die Ewigkeit und so weiter vor Gott nichts mehr zu sagen. Wir sind erlöst. Das ist die Wiedergeburt. Wenn wir vor Gott stehen, diese große Wiedergeburt, diese Abnabelung wird ein Akt der Gnade Gottes sein. Wir werden vor Gott stehen und nur sagen können, sei mir Sünder gnädig, lieber Gott. Erbarmen mit mir, mit meiner Seele. Und dort wird die Sünde keine Rolle mehr spielen. Ich will das nur trösten, dass du es verstehst. In der Ewigkeit spielt Krankheit nichts, spielt der Tod nichts und spielt die Sünde keine wichtige Rolle. So wie der verlorene Sohn. Da kam nach Hause, sagt, Papa, ich habe gesündigt vor dir und vor dem Himmel. Und der Vater hat sich keine Gedanken mehr über seine Sünden gemacht. Wo hast du mein Geld verplempert? Wann hast du mein Geld verplempert? Bei wem hast du mein Geld verplempert? Der Sohn hat nur gesagt, Papa, ich bin nicht wert, dein Sohn zu heißen. Und das war alles erledigt. Und dann sagt der Vater, dieser mein Sohn war tot und ist lebendig geworden. Adam hat gesündigt, weil er so sein wollte wie Gott. Eigentlich kein verkehrter Gedanke. Nur in aller Liebe. Er wollte so sein wie Gott. Wir wollen ja auch so werden wie Jesus. Aber Adam konnte nicht warten, bis die Stunde Gottes kam, bis Jesus kam, bis Jesus ihn verwandelte, bis die Gnade offenbar wurde. Er wurde vom Satan betrogen und reingelegt. Ich werde in den nächsten Tagen darüber noch mehr sagen. Er wurde verführt und sein Schicksal in seine Hand genommen und eigenmächtig gehandelt. Ich will so sein wie Gott. Das war alles. Das eigenmächtige Handeln, auch in unserem Leben, wenn du eigenmächtig handelst, ich möchte so sein wie Jesus, das ist genau das Gleiche, was der Adam im Garten Eden getan hat. Eigenmächtig gehandelt, du kannst selber nicht so werden wie Gott, wie Jesus und wie der Himmel. Er hat das auf seine eigene Faust probiert, sein Glück versucht und hat es nicht geklappt. Als Jesus den Menschen die Sünden vergab, hat er gesagt, sündige hinfort nicht mehr. Versuch's nicht noch einmal, eigenmächtig fromm zu werden, frei zu werden, gesund zu werden und so weiter. Alles, was wir haben, ist Gnade. Jesus sagt, ohne mich könnt ihr gar nichts tun. Dieses eigenmächtige Handeln ist Sünde, ist Rebellion gegen Gott. Und mach nicht den gleichen Fehler. Versuch nicht noch einmal auf deine eigene Faust was zu werden, dich zu profilieren, so zu werden wie Gott. Gott sandte Jesus und er wird dir helfen und der Heilige Geist wird dir beistehen und dich trösten und dir helfen, so zu werden wie Gott. Und teilhaftig zu werden der göttlichen Natur. Und der Heilige Geist bleibt bei dir, bei uns, ewiglich, so steht es in der Bibel. Und wenn du allein dann vor Gott stehst und dich allein dann vor Gott verantworten musst, dann steht dieser Heilige Geist neben dir und sagt, nein, Vater, der hat Vergebung der Sünden, der hat Frieden mit Gott, der ist mit Gott in Ordnung, das ist alles okay. Der Heilige Geist ist unser Advokat, unser Rechtsanwalt, unser Beistand, unser Sprecher. Wir können gar nicht reden. Der Heilige Geist erforscht unsere Tiefen, erforscht die Tiefe Gottes, der Gottheit und er sagt, was los ist. Und deshalb ist es so wichtig, dass du den Heiligen Geist hast in deinem persönlichen Leben. Der Sünder wird als Sünder vor Gott treten, doch ohne Sünde, ohne Fehler, ohne Makel, ohne irgendwelche Schönheitsfehler, ohne ein Pickelchen, ohne gar nichts, ohne den Geruch der Sünde da aus dem Schweinestall, wo der verlorene Sohn herkam. Maria Magdalena hat Jesu Füße gesalbt und da haben der Judas und die Pharisäer die Nase gerümpft und sie war eine Sünderin. Und Jesus sagt, ihr sind viele Sünden vergeben. Und sie hat ein gutes Werk an mir getan. Sie hat sich nicht gerechtfertigt. Jesus hat ihn verteidigt. Und sie verteidigt. Und da heißt es von ihr, sie tat, was sie konnte. Du musst in deinem Leben nur das tun, was du kannst. Nicht mehr und nicht weniger. Judas dachte nur an seinen Gewinn, das Geld irgendwie umzusetzen, den Armen zu geben, das war nur ein Vorwand. Arme habt ihr alle Zeit, hat Jesus gesagt hier, ihr könnt den Armen helfen, wenn ihr wollt. Manche möchten die Ungerechtigkeit aus der Welt schaffen, aber das schaffst du nicht, das schaffst ich nicht, das schafft niemand. Das kann nur Gott machen und der liebe Gott wird am Ende der Tage Gerechtigkeit schaffen. Unter den Menschen. Mich habt ihr alle, nicht immer. Arme habt ihr immer bei euch, mich habt ihr nicht immer. So, sie hat ein gutes Werk an diesem Herrn Jesus getan, diese Maria Magdalena. Gerichte werden kommen, Verbrecher wird es immer geben, die werden nicht aussterben, solange es diese Welt existiert, wird es Diebe, Räuber, Mörder, Lügner, Ganoven, Mafioses, all das wird geben. Gott rächt sich. Er rettet die Armen, er rettet die Schwachen, er rettet die Geringen, er rettet die Unterdrückten, er befreit die Sklaven. Gott sorgt für Gerechtigkeit und für Ausgleich. Du musst nicht für Gerechtigkeit und Ausgleich sorgen. Überlass es Gott. Gott sagt, das Sein ist das Gericht. Und wenn du jemand richtest, greifst du in Gottes Handwerk, pfuscherst hinein und das rächt sich dann ganz bitter. Der Teufel ist der größte Verbrecher aller Zeiten. Das sind nicht die Menschen. Und wir kämpfen nicht mit Fleisch und Blut, sondern mit Fürsten, Mächten und Gewalten, die unter dem Himmel herrschen. Die Erde ist verdorben und Gott wird die Erde reinigen von denen, die Erde verderben. Arme wird es immer geben, Kranke wird es immer geben. Solange die Erde existiert, wird es was geben. Sünder wird es immer geben. Und in der Bibel heißt es, sie sind allzumal Sünder. Römer 3, Vers 23. Und mangeln des Ruhmes, was sie bei Gott haben sollten. Wir Menschen, ja, wir sind verarmt. Wir haben unser Erbe verprasst, verloren, wie dieser verlorene Sohn. Wir haben so viel falsch gemacht. Wir haben falsch geredet, falsch gedacht, falsch gehandelt. Und jetzt kommen wir nach Hause. Und zuerst dachte der verlorene Sohn, jetzt komme ich in den Knast, jetzt werde ich bestraft, jetzt komme ich ins Gericht. Nein, der Vater sagt, mein Sohn, schön, dass du kommst. Und da ist schon der Ochse gemästet, da ist schon das Kleid schon genäht, da ist schon der Fingerring geschmiedet, da ist schon alles da. So, es wird einige geben, die eine göttliche Haltung erhalten haben, dass sie sagen, Papa, ich habe gesündigt. Und der Vater sagt, dieser mein Sohn war tot und ist lebendig geworden. Und der andere Bruder, der hat treu zu Hause gedient und der klagt an und sagt, Papa, und mir hast nichts gegeben. Der Lümmel da, der hat alles verprasst, verlebt, verhurt, verbockt. Und ich, und dann sagt der Vater, mein Junge, was meines, das ist auch dein, bedien dich. Du bist auf dieser Welt, um dich zu bedienen. Und was dem Vater gehört, muss als Sohn gar nicht groß fragen. Einige, ja, die wollen nicht glauben, dass die Heilung heute noch da ist. Ich habe die ersten 14 Tage im August über Heilung gesprochen. Du musst annehmen, du bist selber schuld, wenn du nicht geheilt wirst, wenn du nicht gesegnet wirst, wenn du das Ziel nicht erreichst, wenn du das Ziel verfehlst, bist du selber schuld. Lasst uns bedenken, ich vermassle mein Leben, nicht der liebe Gott und nicht der Teufel und nicht die anderen Menschen. Ich bin selber schuld. Weil sie nicht glaubten an göttliche Heilung, werden viele krank bleiben. Viele Menschen glauben ja mit den Aposteln hat die Zeit der Heilung aufgehört. Was nützt die beste Medizin, wenn sie da ist und du nimmst es nicht ein? Im tausendjährigen Reich, so lesen wir in der Bibel, da wird es keine Armen, keine Schwermütigen, keine Gebrechlichen, keine Schwachen mehr geben. Jesus wird seine Herrschaft aufrichten mit Menschen, die, ja, die gesund sind, die stark sind, denen wohl geht. Und da wird das Kind am Loch der Otter spielen, der Löwe wird Gras fressen, so wird diese messianische Zeit uns beschrieben. Dort geschieht der Wille Gottes, dort wird Jesus regieren und da wird keiner mehr leiden groß, keiner arm sein. Da wird nicht einer den anderen beleidigen oder bedrücken oder quälen. Doch jetzt müssen wir arbeiten bis zur Ernte, jetzt muss alles wachsen. Das Gute wie das Böse wächst jetzt. Wir sind in der Endzeit, das habe ich euch gesagt, die kommenden Gerichte werden kommen. Und wir haben nicht den Auftrag, jetzt das Unkraut zu jäten. Und zu sagen, die Bösen weg und die Guten kommen jetzt in mein Töpfchen. Nein, verstehst du, das ist nicht die Zeit. Lass beides wachsen bis zur Ernte, bis zum Gericht Gottes. Und da wird Weizen und Unkraut auseinandergetrennt und beseitigt und Spreu vom Weizen getrennt. Als Weizen müssen wir dafür nur sorgen, dass wir uns durchsetzen gegen das Unkraut, gegen das Negative. Das ist das Einzige, was ich hier auf dieser Welt tun muss. Durchsetzen, mich behaupten und beweisen, das Gute tut gute Werke, sagt die Heilige Schrift, damit die Leute eure guten Werke sehen und den Vater im Himmel preisen. Ich muss hier nur den Willen Gottes erkennen und verwirklichen und den Willen Gottes einfach nur geschehen lassen. Herr, mir geschehe, wie du gesagt hast. Das ist so wichtig, dass wir einfach die Dinge auch laufen lassen. Du sagst ja, das sind wir gleichgültig, Oberflächen. Nein, ich muss manchmal die Dinge laufen, wie sie laufen lassen. Ich muss das, ich kann nichts machen. Und wenn ich mache, dann greife ich Gott ins Handwerk und fuschere. Es ist nicht unsere Zeit, Dinge zu verändern. Es ist Gottes Zeit. Ihr werdet sein wie Gott. Und da ist der Adam gefallen. Wir müssen nur mit dem Willen Gottes übereinstimmen. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Das ist das Erste, was Maria dem Engel sagte, bevor sie Jesus empfing. Der verlorene Sohn kam nach Hause, war ruhig und still, hat sich nicht angegeben, Oh, Brüderchen, guck, ich habe das gemacht, ich habe das gemacht, ich hab, was ich alles erlebt habe. Ach, liebe Zeit, du hast gar keine Ahnung von dem Leben, was in der Welt alles passiert. Dass ich nicht angebe, der war ganz still. Und ich empfehle dir, wenn Gott dir Gnade geschenkt hat, egal wenn du aus dem Sumpf, aus dem Dreck, aus der Gülle dieser Welt gekommen bist, sei still, halt den Mund. Und wir sollten nicht die negativen Dinge aus unserem Leben proklamieren. Ich war rauschgiftsüchtig, ich war Alkoholiker, ich war das, ich war das, ich war das. Nein, wir verherrlichen nur den Teufel, wenn wir diese Dinge proklamieren. Erzähl nur und sag, Gott hat Gnade geschenkt, dass ich bis hierher gekommen bin. Danke, Herr Jesus, Amen. So, Gott benutzt die geringen Dinge in unserem Leben, benutzt Leid, Prüfungen, um uns da rauszuholen. Ich habe gar nicht so lange her über Erlösung gesprochen. Was ist Erlösung? Durch Leiden werden wir erlöst. Ja, dass wir, ja, wenn wir krank sind, dann schmeckt uns das nicht mehr, schmeckt uns das nicht mehr, da können wir das nicht mehr, da können wir jedes nicht mehr, wenn wir Leid haben. Das ist Befreiung. Durch die Plagen führte Gott Israel aus der Knechtschaft, aus dem Diensthaus, aus der Sklaverei Ägyptens heraus. Durch die Plagen. Die Gerichte Gottes kommen. Auch jetzt hier, durch die Corona-Krise. Ich habe schon so viel nachgedacht über Corona und auch schon einige Predigten diesbezüglich gehalten. Die Gerichte Gottes müssen kommen. Sie sind nötig, sogar notwendig, sogar erforderlich, ihr Lieben, und unabdingbar. Kannst denken von mir, was du willst. Gott muss uns mit mächtiger Hand aus dieser Welt erlösen, vom Pharao, vom Teufel, von dieser Welt, dass wir sagen, also ich kann auch ohne dem leben. Jetzt merken wir plötzlich, wir können auch ohne zu verreisen leben und ohne dies und jenem leben, ohne große Veranstaltungen. Wir können ganz schlicht und einfach leben. Wir werden wieder natürlich. Verstehst du? Wir kommen wieder zu unserem kleinen Garten, zu unserer Balkonie, dass wir dort uns erholen, wie auch immer. Gott muss uns befreien. Der Pharao, der Teufel, lässt niemand freiwillig gehen. Deshalb der Kampf um dich, dieser Kampf um diese Welt, deshalb über all diese Dinge, was um uns herum passieren, das Countdown Gottes läuft. Da wird niemand gefragt, bist du bereit, willst du das alles mitmachen? Vergiss es. Gott interessiert sich nicht um dich. Er erlöst dich. Er ist an deinem Leben interessiert. Die Gerichte Gottes laufen bereits. Man kann sie nicht mehr aufhalten. Die gebundenen Engel, sie sind befreit und gelöst aus der Offenbarung, wenn du sie liest, sie sind freigesetzt für den Tag, für die Stunde. Sie stehen bereit. Ich lese in Jeremia 51, Vers 1, so spricht der Herr. Seht, ich lasse einen verheerenden Sturm über Babylon, das ist die ganze globalisierte Welt, was alles dazugehört, und seine Bewohner kommen. Dann werden, ja, da werden dort alle Feinde zusammengerottet, meine Feinde werden dort zusammengerottet in Babylon, und ich schicke Fremde zu ihnen, die das Land erobern und die Menschen davonjagen, so wie Spreu vom Weizen getrennt wird. Ja, ganz Babylon wird leergefegt, und das passiert jetzt mit unserer Wirtschaft. Ich habe euch ja gepredigt, Offenbarung 9. Da steht es, das erste Weh, dass die Menschen werden gequält, Tag und Nacht, da wird den grünen Bäumen nichts angetan. Und du siehst, wie schön die Landschaft wieder erwacht ist und aufgewachsen ist. Wieder grün, weniger Autos gefahren, die Leute radeln wieder durch die Gegend. Und die Natur erholt sich. Und jetzt kommt das zweite Weh, die Heuschrecken. Wird auch 5 Monate dauern. Die Gerichte Gottes brauen sich zusammen über den Westen, über Deutschland, über die ganze globalisierte Welt. Und die Schrift an der Wand, Mene, Mene, Tekel, Ophrasim, die schon als Warnung zu lesen, gewogen, gewogen und so leicht erfunden. Und wie viele Christen sind nur federleicht? Die bringen nichts auf der Waagschale. Verstehst du? Sie sind nichts. Wir stehen vor einer Katastrophe. Und das hören die Menschen gar nicht gerne. Die möchten lieber so Predigten hören. Halleluja, Lob und Dank, der Herr ist gut. Ja, der Herr ist gut zu den Seiden, die auf seine Stimme hören, die seinen Willen tun, die ja zum Herrn sagen. Aber es ist eine Wahrheit. Die Katastrophen werden kommen. Die Titanic ließ sich nicht warnen. Die California, dieses Schiff in der Nachbarschaft, was vorbeifuhr, hat gewarnt. Eisberge in Sicht. Und verstehst du, und dann ließen sie sich nicht warnen. Rettet eure Seele. Weißt du, die wollten die Wahrheit nicht hören. Auch heute wollen die Menschen in diesem Titanentum die Wahrheit nicht hören. Wahrheit bleibt Wahrheit, auch wenn sie nicht geglaubt wird, auch wenn sie nicht angenommen wird. Gott hat in seinem Wort offenbart, was passieren wird. In Amos Kapitel 3, Vers 7 heißt es, Gott tut nichts, ohne vorher anzukündigen. Und deshalb ist es so wichtig, höre Gottes Wort. Der kluge Baumeister baut sein Haus auf dem Fels. Er wusste, es kommt. Jetzt ist alles ruhig, jetzt ist alles gemütlich, aber die Sturzfluten kommen und diese und Regen ist in der Wüste ein Segen, aber die Erde kann das nicht aufnehmen, diesen Segen, und das gibt dann diese Sturzflut, weil die Erde das nicht aufnehmen kann. Und er wusste, das wird kommen, aber ich baue mein Haus auf dem Felsen. Wir bekommen Probleme, ihr Lieben, wenn wir das nicht tun, was wir wissen, was getan werden sollte, und vielleicht anderen überlassen, dass sie das tun. Wir sind von Gott geschaffen, in der Wahrheit zu leben, die Wahrheit zu tun. Alles Wissen dieser Welt wird am Tag des Gerichts keinen Wert haben. Du hast ja gewusst. Ich habe es ja dir gesagt. Pastor Matthäus hat gepredigt. Und Satan benutzt das Wissen, um unseren Geist zu töten. Ich weiß ja alles. Ach, das habe ich schon lange gelesen. In der Bibel steht es ja. Und der Pastor hat schon lange gepredigt. Aber die Menschen nehmen das Wissen gar nicht wahr. Auch das Wissen um Jesus. Sie wissen alles. Aber in einem Ohr geht es rein und aus dem anderen Ohr geht es wieder raus. Der Mensch will heutzutage nichts mehr von Jesus wissen. Erzählt von Heilung, von Befreiung, von Segen, von Sieg und so weiter. Vom Himmel, ja, Halleluja. Aber von Jesus, er ist der Weg, er ist die Wahrheit, er ist das Leben, der uns in den Himmel bringt. Der Mensch will nichts mit Jesus zu tun haben. Er umgeht Jesus, meidet ihn, verachtet ihn, macht nicht ernst. Die Sünde, sagt die Bibel, ist nicht Lügen, Morden, Ehebruch oder was weiß ich alles. Die Sünde ist, Jesus nicht anzunehmen. Das ist die Ursünde der Menschen. Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Wenn man Jesus nicht kennt, kann man nicht gerettet werden. Da ist man schon im Gericht, in aller Liebe. Menschen gehen in die Ewigkeit ohne Jesus, ohne Gott, ohne Hoffnung, ohne Glauben. Da gehen die Menschen verloren. In Baruch, das ist ein apokryphisches Buch in der Bibel, Baruch Kapitel 3, Vers 10, da lese ich: Wie kommt es, Israel, dass du im Land deiner Feinde bist, dass du in einem fremden Land alt wirst? Wie kommt es, wie passiert es, dass du dich dreckig, schmutzig machst mit den Toten und dich mit den Toten abgibst und so weiter? Wie kommt es? Und dann sagt hier dieser Baruch, dieser Schreiber des Jeremia: Das ist die Ursache, weil du die Quelle der Wahrheit verlassen hast. Wärst du auf Gottes Weg geblieben, du hättest wohl immer Frieden gehabt und in Frieden gewohnt. Aber so lerne nun, wo die Klugheit, Tüchtigkeit und Einsicht gibt, damit du zugleich erfährst, wo du langes Leben und Glück und leuchtende Augen und Frieden hast. Jetzt solltest du zuhören. Wer Gott nicht begreift, der geht verloren. Man kann noch so religiös sein. Der Teufel sorgt dafür, dass die Menschen dumm bleiben. Baruch Kapitel 3, Vers 16, da heißt es weiter: Wo sind die Obersten der Völker? Wo sind sie nun? Wo ist ihr ganzes Silber, was sie sich angehäuft, und das ganze Gold, was sie sich angehäuft haben, worauf die Menschen ihr ganzes Vertrauen gesetzt haben und wovon sie nie genug bekommen haben, die Silber bearbeitet haben, die ganzen Goldschmiede, Silberschmiede, wo sind sie nun? Und sich darum bemühen und ihre Werke sind null und nichtig. Wo sind sie jetzt alle? Die ganzen Geschäftsleute, wo sind die ganzen hier tapferen Leute, die du als tapfer angesehen hast? Nicht der ist tapfer, der hier was zustande bringt, sondern der wirklich auf das Wort Gottes eingeht, der Gottes Wort tut. Wo sind sie? Sie sind verschwunden, heißt es hier im Baruch Kapitel 3. Und die sind in der Unterwelt hinuntergestiegen und ja, andere sind an ihre Stelle getreten. Die Jüngeren sahen zwar das Licht, heißt es hier dann weiter, und wohnten auf dem Erdboden, doch sie fanden auch nicht den Weg zur Erkenntnis. Der Apfel fällt nicht weit weg vom Baum. Und erkannten die Pfade nicht, auch ihre Kinder erfassten es nicht und sind in die Irre gegangen. Das ist die Welt ohne Gott. In Kanaan hörte man nichts mehr von ihnen, in Teman sah man sie nicht mehr. Die Kinder Hagars, also die Moslems, forschten der irdischen Einsicht zwar nach, die Kaufleute von Midian, Teman, dichteten zwar Fabeln, strebten nach Einsicht, aber sie fanden nicht mehr den Weg zur Weisheit und die Pfade, die richtigen Wege haben sie vergessen. Und weiter, wenn ich in Baruch lese hier: Ja, vor Zeiten wurden Riesen geboren, berühmte Leute und gute Krieger. Die hatten Gott nicht erwählt, noch nach seinem Weg gefragt und noch Erkenntnis erfahren. Und sie kamen um, auch diese Riesen. Man findet heutzutage noch Gräber von Riesen mit 4, 5, 6 Meter Länge. So groß waren diese Riesen damals. und sie kamen um, weil sie die Klugheit nicht hatten. Sie sind untergegangen wegen ihrer Torheit. Die Gerichte werden kommen. Ob man glaubt oder nicht, auch über die Riesen, über die Superstars. Der Teufel hat es fertiggebracht, dass man den Namen Jesus ausgelöscht hat, im Talmud ganz besonders. Jesus dort im Talmud bei den Juden, ein Hurensohn. Was da alles so passiert ist, ist schrecklich, wie sie Jesus dort schildern und beschreiben. Und dieser Name darf nicht erwähnt werden. Der Name Jesus, wo Menschen selig werden können, was die Engel angekündigt haben, ist kein anderer Name gegeben, wo die Menschen gerettet werden können. Jesus ist der große Unbekannte in dieser Welt. Und wer Jesus kennt, der kann gerettet werden. Halleluja. Preist dem Herrn. Wer Jesus nicht kennt, der wird allein vor Gott stehen, ohne diesem Fürsprecher, ohne dem Heiligen Geist, dem Beistand. Sie müssen sich allein stellen. Hier bin ich. Gott, und da werden sie zittern und sagen. Ohne Rechtsanwalt werden sie vor Gott stehen und sich verteidigen müssen, sich rechtfertigen müssen, ohne Priester, ohne einen Fürbitter. Er wird allein vor Gott Rechenschaft ablegen müssen und sich verteidigen müssen. Mein Gott, mein Gott, mein Gott. Und es wird ein Klagen sein, ein Heulen sein, ein Zähneklappern sein oder Knirschen. Als du zu dieser Welt kamst, hattest du noch wenigstens Vater und Mutter, die für dich sorgten. Und jetzt hast du niemand. Jetzt hast du niemand, wenn du dann vor Gott stehst. Wer wird dich in der Ewigkeit vertreten? Wer wird für dich sprechen? Wer wird für dich sorgen? Wer wird dich verteidigen? Wer wird dich in Schutz nehmen? Denk drüber nach. Die Gerichte Gottes werden kommen. Arm sind die Menschen, die Jesus und den Heiligen Geist nicht haben, die keinen Beistand haben, keinen Rechtsanwalt sich leisten können. Heutzutage kommst du nicht durch in diesen ganzen Gerichten. Das ist alles so wirr, so viele Gesetze. Da brauchst du einen Rechtsanwalt. Und im Himmel erst recht. Dort ist alles kompliziert, viel komplizierter. Du brauchst einen Tröster. Niemand, der für dich wirkt, da wirst du niemand haben. Keinen Schiedsrichter. Niemand, der für dich einsteht, der gerade steht, der Hand ins Feuer für dich legt. Ich bin für ihn gestorben. Ich habe mein Leben für ihn gegeben. Ja, du hast niemand. Wenn du Jesus nicht annimmst, der Teufel wird es nicht tun. Auf den darfst du dich nicht verlassen. Auf die Menschen darfst du dich auch nicht verlassen. Deine Priester, Pastoren, Prediger, deine Kollegen, Freunde, Nachbarn, die werden es auch nicht tun. Das kann nur einer tun. Jesus und der Heilige Geist. Die Menschen hassen ja sich sowieso gegenseitig. Katastrophen, Krisen sind Signale von Gott. Wie eins beim Pharao damals in Ägypten. Die Plagen sind Zeichen. Diese Dinge geschehen. Corona, verstehst du, geschieht. Aber die meisten Leute schlafen, auch die Christen. Die pennen voll ganz. Und sie merken es nicht. Wir gehen mit Riesenschritten der Wiederkunft Jesu entgegen. Sie ignorieren, so wie die Titanic, alle Signale. Die Herzen beim Pharao damals und auch heute sind verstockt. Deine Plagen, deine Quälerei, was du zu Hause durchmachst, an deinem Platz, wo du wohnst, wo auch immer, sind nur Warnsignale. Gott warnt uns. Pass auf. Es ist ein Ruf zur Umkehr, zur Sinnesänderung. Es sind Schockwellen. Da bebt alles, zittert alles. Ja, Schockwellen gehen über diese Welt, über dein persönliches Leben, dein privates Leben, dein finanzielles Leben, über dein Berufsleben. Es sind extreme Ereignisse, es sind Druckwellen. Du wirst erschüttert, gewiss. Plötzlich bist du mittendrin, hast gar nicht drüber nachgedacht, bist in einem Fall verwickelt, was du gar nicht wolltest, gar nicht geplant hast für dein Leben und kannst vielleicht gar nichts dafür. Wenn von Gott etwas kommt, kannst du nie was dafür. Stehst einfach da. Das ist Gericht Gottes. Du bist machtlos, ohnmächtig, ausgeliefert und du musst der Sache dich stellen oder krepieren, was auch immer sein. Und du fragst dich, warum? Warum gerade ich? Warum werde ich erwischt und nicht die anderen? Plötzlich kommen Turbulenzen in deinem persönlichen Leben, in eine Nation, Stürme, Unwetter und so weiter, Erschütterungen brechen herein. Es war doch so schön alles, so schön, so angenehm, so ruhig. Und plötzlich wirst du erschüttert. Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Da sage ich nicht nur, weil es in der Bibel so steht. In der Bibel stehen schon über 2000 Jahre, werden Dinge angekündigt. Das wird kommen. Dass du nicht entsetzt und schockiert bist. Schon allein durch viel Trübsal müssen wir in das Reich Gottes gehen. Durch Probleme, Schwierigkeiten, Spannungen, Krisen, was auch immer ist. Schockierende Botschaften der Bibel, wie schrecklich sie auch immer sind, sind Worte zur Warnung. Gott warnt uns Menschen. Gott warnt uns Menschen. Und Gottes Worte sind Worte aus einer anderen Welt. Die sind nicht hier von Deutschland, auch nicht von Berlin, auch wenn meine Predigten Berliner Predigten heißen. Seine Gedanken sind nicht unsere Gedanken und seine Wege sind nicht unsere Wege. Seine Gerichte sind Gerichte aus einer anderen Dimension. Da stehst du da wie lackiert, wie vom Pferd getreten und kannst nichts dagegen tun. Seine Gerichte sind Gerichte aus dem Jenseits, weil diese Engel freigesetzt wurden oder freigesetzt werden über dein Leben, dein Haus, dein Land, dein Volk. Sie kommen aus der höchsten Instanz. Hier wird universelles Recht angewandt und gesprochen. Und es zeigt sich, bist du echt oder bist du nicht? Bist du nur so Mitläufer? Kein weltliches, irdisches Recht, kein menschliches Recht, ja, kann dir helfen, kann dich verteidigen. Und du bekommst dein gerechtes Urteil. Was der Mensch sieht, das wird er ernten. Hier im Leben schon und auch eins in der Ewigkeit. Und seine Gerichte, zuerst einmal die Gerichte, die jetzt passieren, sei nicht schockiert. Ich bin nicht ängstlich und verzagt und irgendwie komisch. Nein, seine Gerichte sind für mich heute Gnadenerweise. Da weiß ich hier, pass auf, da muss ich was korrigieren. Gott hat gute Gedanken. Meine Bibel sagt, Gott hat nicht Gedanken des Leides mit uns. Wenn er uns rüttelt und schüttelt, an den Schopf mal nimmt und hochhebt. Er will unsere Rechtsprechung. Er will uns, ja, dass wir wieder zurechtgestutzt werden und uns das geben, was uns zusteht, was wir verdienen und was richtig ist, was in Ordnung ist. Und er will unsere Sache zu seiner Sache machen und die Dinge in Ordnung bringen. Aber du machst strampelst dich und schreist und sagst, mein Gott, was passiert mit mir? Nur die Bösen haben Angst vor den Gerichten Gottes. Für uns bringt das Gericht Gottes Belohnung, diese Weckrufe, oh Herr, ich muss jetzt ernst machen. Ich muss jetzt ernst machen, es ist schon später, als ich denke. Sie zeigen uns, unsere Erlösung naht sich. Wir sind ja kurz vor der Entrückung, vor der Wiederkunft Jesu. Der Teufel steuert uns Sand in die Augen, damit wir so beschäftigt sind mit den irdischen Dingen, dass wir gar keine Zeit haben mehr für die Wahrheit. Aber Graderschütterung ist Stunde der Wahrheit. Es zeigt sich, wo und wie wir gebaut haben. Haben wir wirklich fest gebaut? Hat das Haus Fundamente? Haben wir auf Sand gebaut oder auf Fels? Wo haben wir gebaut? Hier werden unsere Taten und Werke im Lichte Gottes gerade bei den Erschütterungen gesehen. Haben wir nach den Maßstäben Gottes gebaut, richtig berechnet? Die jetzigen Weltkrisen ist noch nicht das jüngste Gericht. Denk nicht, dass jetzt das jüngste Gericht kommt nach Corona. Nein, da werden noch 1000 Jahre vergehen und noch mehr wahrscheinlich. Da musst du nicht gerade denken, jetzt ist das jüngste Gericht, für die alle Welt vor Gott steht. Nein, das ist jetzt für die Gläubigen, das ist die Vorbereitung auf die Wiederkunft Jesu, dass du nicht weiter pennst. Das Endgericht, worauf die gesamte Schöpfung wartet, ist das jüngste Gericht, das ist das Endgericht. Jetzt geht es um unsere Erlösung. Wenn all das geschieht, erhebt eure Häupter, denn eure Erlösung naht sich. Freu dich, Herr, näher mein Gott zu dir. Und nicht erst, wenn die Titanic sinkt, noch, dass die Kapelle näher mein Gott zu dir spielt. Das ist zu spät. Es geht um unsere Erlösung, auf die Begegnung, auf die wir uns jetzt vorbereiten. Und Jesus sagt, ich komme wieder und euch, um euch zu mir zu nehmen, auf dass ihr dort seid, wo ich bin. Der Geschöpf wird eines Tages mit Gott, vor Gott stehen. Aber jetzt kannst du jetzt durch Jesus Christus, durch deinen Erlöser, dich vor Gott stellen und sagen, Herr, hier bin ich. Hier bin ich. Es geht hier um unsere Entrückung. Jesus wird nur die Überwinder entrücken, die festgehalten haben, die an ihrer Krone festgehalten haben, die an ihrer Berufung festgehalten haben. Weißt du, was es heißt, der Gewalt ausgeliefert zu sein? Weißt du, du hast vielleicht irgendeine Krankheit oder kannst gegen diese Krankheit machen, was du willst, dann nützt keine Medizin. Du bist ausgeliefert. Und so sind wir auch Dingen ausgeliefert. Und Gott will uns korrigieren, will uns auf dem richtigen Spur bringen. Und ja, manche Sachen kannst du korrigieren, manche nicht. Der Tag der Abrechnung kommt. Und in meiner Bibel heißt es, wer sich jetzt richtet, wer sich selbst richtet, nicht, dass er sich umbringt, das meine ich nicht, wer sich jetzt vor Gott stellt, sich im Spiegel anschaut und sagt, Herr, das und das muss sich in meinem Leben verändern. Ich gebe Gott Rechenschaft über das, was ich falsch gemacht habe. Vater, vergib mir, denn ich habe vor dir und dem Himmel gesündigt, hat der verlorene Sohn gesagt. Schlimm wird es sein für die Menschen nachher, die zurückbleiben. Kinder von gläubigen Eltern, die nicht bereit waren. Vater und Mutter ist entrückt oder Sohn und Tochter ist entrückt, aber du, die sind hier geblieben. Die haben schon immer gesagt. Und wir haben es nicht geglaubt und das ist erst wahr geworden. Henoch wurde entrückt und wurde nicht mehr gefunden, damals in dieser gottlosen Zeit, vor der Sintflut noch. Die Ungläubigen werden nach ihren Werken nachher gerichtet, die nicht entrückt worden sind. Die müssen dann als Märtyrer sterben. Stellen wir mal, jetzt ist schon so schwierig, Märtyrer zu sein, ohne den Heiligen Geist. Aber was willst du machen, wenn der Heilige Geist von dieser Erde mal ist? Dann mit der Gemeinde, mit den Gläubigen wird der Heilige Geist auch entrückt werden. Da wird nichts mehr übrig bleiben vom Heiligen Geist. Und jetzt musst du als Idealist dein Haupt hinlegen und auf dem Schafott und dich köpfen lassen. Man wird zwar ihre guten Werke bei den Ungläubigen suchen und finden. Jeder Ungläubige hat gute Werke. Also lasst uns da nicht alle Ungläubigen gleich durch einen Kamm scheren. Auch die Ungläubigen, ja, sie werden einige gute Sachen haben. Sind edle, manchmal edle Menschen. Aber weißt du, was da passiert? Die ganzen guten Werke, was sie gezeigt bekommen, das sind alles nur Luftspiegelungen oder Staub, Fata Morganas gewesen. Der Wind weht drüber und das ist weg. Gott wird ganz genau diese ganzen Taten auflisten. Und die Menschen werden gerichtet dort nicht nach ihrem Glauben und nicht, ob sie Jesus angenommen haben, sondern die Menschen werden gerichtet nach ihren Werken. Der eine bekommt mehr Streiche, der andere ein paar weniger. Und Gott wird all die übrigen Menschen nach folgenden Kriterien richten. Und ich möchte ganz kurz zeigen und aufzeigen, was Gott mir schon im Laufe der Jahre, mal als ich mal entrückt war, bei Gott war, im Jenseits Dinge geschaut habe, während des Fastens und Betens. Da werden die Menschen nach ihren Werken gerichtet. Waren sie aufrichtig? Hatten sie Gottesfurcht? Haben sie Gott die Ehre gegeben? Diese Werke werden gefragt. Hast du Gott geehrt? So wie Römer 1, und sie haben Gott nicht geehrt und Gott nicht gedankt. Oder wurden ihre Werke nur zur Ehre der Menschen vollbracht, dass du nur zu deiner eigenen Ehre was produziert hast oder Ansehen bei den Menschen zu bekommen? Oder hast dich an dem Vorbild Jesu orientiert? Nach was hast du dich orientiert? Das wird gefragt werden. Wer nicht nach den Maßstäben, dem Ideal Jesu sich gerichtet hat, der hat dem Teufel gedient, so wie der Apostel Paulus. Er hat für Gott geeifert, aber in eine falsche Richtung, nach dem Gesetz der Juden. Und guck mal, was aus ihm geworden ist. Ein Mörder mit Mord und hat er die ganzen Christen verfolgt. Und Jesus sagt hier, wer diese meine Worte hört und tut, der ist der kluge Baumeister. Menschen werden nach ihren Taten befragt und abgefragt. Diese höhere Instanz, du stehst plötzlich vor Gott, da kannst du nichts. Da wirst du gefangen ins Gerichtssaal reingeholt, so wie manchmal man Filme sieht, wie die Leute reingeführt werden an Handfesseln. Und erst im Gerichtssaal werden die Fesseln dann freigemacht, dann kannst du dich ausdrücken. Und manchmal nicht einmal das, sogar hinter einer Glasscheibe. Menschen werden befragt und abgefragt. Hast du dich bereit gemacht? Du hast ja gewusst, du hast ja gehört, den Menschen ist gesetzt, einmal zu sterben, aber dann nachher das Gericht Gottes. Und Gott ist der gerechte Richter und der wird die Fragen stellen. Nicht, dass du Gott die Fragen stellst. Gott, warum hast du das zugelassen? Warum hast du das in meinem Leben geschickt? Warum bin ich krank geworden? Warum bin ich arm geboren? Warum bin ich in der Familie zur Welt gekommen? Hattest du meinen Sohn angenommen? Gott wird fragen. Was hast du mit meinem Sohn gemacht? Wie hast du deine Zeit und deine Gesundheit benutzt? Für was? Wozu? Wie weit hast du nach deinem Wissen gehandelt? Die Bibel sagt, wer da weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Wie hast du dein Geld bekommen oder wie hast du dein Geld erwirtschaftet und wofür hast du dein Geld ausgegeben? Dein Geld ist dein Geld, aber wofür hast du gelebt? Warst du dankbar gegenüber all den Freuden, die Gott einem Menschen gibt? Hast du Gott gedankt für dieses bisschen Hoffnung, bisschen Liebe, bisschen Güte, was du erlebt hast in deinem Leben, was er dir in dieser Welt geschenkt hat? Wie hast du deine Sinne benutzt? Für gute oder schlechte Dinge? Dein Sex, deine Speise, dein Essen, dein Geschmack, dein Gehör, deine Augen? Als ich diese Dinge von Gott mal hörte und erfuhr, ich war geschockt. Gott wird die Taten richten. Und dann werden Zeugen aufgerufen. Glaubst doch nicht, dass da die Nachbarn zuerst mal kommen. Die Nachbarn kommen noch lange nicht. Deine Bekannten, deine Freunde als Zeugen. Nein, zuerst wird dein Körper als Zeuge aufgerufen. Hören wir zu. Dein Geist und deine Seele als Zeuge aufgerufen. Deine Seele, dein Geist. Die Augen werden bezeugen. Und sie werden sagen, was sie gesehen und nicht gesehen haben und nicht sehen wollten. Dein Mund wird sagen und aussagen, was du gesagt und nicht gesagt hast. Stell mal sowas vor. Dein Mund, hier, dein eigener Mund. Was du gegessen und nicht gegessen hast, was du alles gewusst hast und nicht getan hast. Deine Hand, die linke und die rechte Hand wird berichten, was du gegeben, was du nicht gegeben hast, was du getan und nicht getan hast. Deine Hände sind deine Zeugen. Deshalb steht in der Bibel, es ist besser, mit einer Hand in der Hölle zu gehen, als mit einer Hand in den Himmel. Verstehst du? Besser, wenn dein Auge dich ärgert. Deine Füße werden befragt. Was haben deine Füße? Wo sind sie hingegangen? Welche Wege sind sie gegangen? Sind sie Gottes Wege gegangen? Sind sie gute Wege gegangen? Sind sie gerechte Wege gegangen? Dann werden auch dann nachher andere Menschen als Zeugen auftreten. Die Engel und sogar die Tiere. Du glaubst gar nicht, dass sogar die Tiere auftreten werden. Ich denke nur an die Geschichte von Biliam. Der hat den Esel geschlagen und dann sagt der Esel, der fängt an zu sprechen, warum schlägst du mich? Siehst du nicht, dass ein Engel hier in den Weg steht, dich blockieren will und du kapierst es nicht? Die Tiere, vielleicht hat niemand gesehen, aber die Tiere, der Hund, der Schäferhund hat es gesehen. Durch die kommenden Krisen werden wir auf das große Gericht vorbereitet, bevor wir vorgeladen werden. Die Dinge passieren jetzt in der Corona-Zeit, in der stillen Zeit, im Alltag, im Leben, in deinem persönlichen Leben passieren. Und wir werden vorgeladen. Deshalb guck auf deine Augen, was sie alles gucken, was sie alles sehen. Auf deinen Mund, was er spricht. Pass auf, kleiner Mund, was du sprichst. Und so weiter. Das ist gar nicht so groß. Wir sind in der Endzeit. Wir sind in einer gerichtsreifen Welt. Und da müssen wir durch. Da wird uns nichts erspart bleiben. Ob das einem passt oder nicht. Ob wir es wollen oder nicht. Ja, wir müssen hier durch. Und wir werden vor diesen Krisen nicht verschont, von diesen Katastrophen nicht verschont. Wir müssen durch. Und Gott will sehen, wie reagierst du? Wie reagierst du auf diese Krisen? Drehst du durch? Fängst an zu spinnen? Läufst du weg? Schmeißt du alles hin? Oder behauptest und beweist dich mit Gottes Hilfe? Und Jesus sagt, ihr werdet euch alle an mir ärgern. Stell dir mal vor, sogar du wirst dich an Jesus ärgern, weil er dir nicht hilft, weil er deine Gebete nicht erhört, weil er nicht so macht, wie du gerne hättest. Und weil er ans Kreuz geht, und hier sagt er ja im Zusammenhang des Kreuzes, wir haben gedacht, er wird Israel befreien von den Römern. Nein, ihr werdet euch alle an mir ärgern. Die Jünger Jesu mussten die Kreuzigung miterleben. Sie waren erschüttert, bis auf Markt. Sie haben es überlebt. Warum? Weil sie den Heiligen Geist hatten. Jesus hat sie angehaucht, angepustet. Nehmt hin den Heiligen Geist. Da hatten sie wenigstens bisschen Heiligen Geist. Das war das Geheimnis, warum sie dort unter den Juden überlebt haben. Sie waren angehaucht bis Ostern, verstehst du? Dann haben sie Jesus überlebt und Jesu Herrlichkeit erfahren. Gläubige können sagen, der Herr ist mein Hirte. Ich fürchte kein Unglück. Aber wo sind die Gläubigen heute? Die sind Angsthasen vor allem Möglichen, laufen davon. Unglücke sind da, Schockwellen sind da, Erschütterungen sind da, dumme Zufälle sind da, die wird es geben. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Vor Jahren hatte ich einen Autounfall in Spanien, bei Murcia. Ich war auf dem Weg nach Gibraltar und so weiter und ich war selber schuld. Weißt du, es ist schlimm, wenn du selber schuld bist und einen Autounfall hast. Neues Auto, ein paar tausend Kilometer. Ich habe gebetet und Gott gesagt, Gott, was soll ich machen? Das ist ja ein Mietwagen. Dann habe ich gebetet, habe ich die Vermietung angerufen. Und bevor ich die Vermietung angerufen habe, wir haben noch gebetet, und hat eine Stimme zu mir gesagt, du kommst mit einem blauen Auge davon. Das war für mich so trostreich. Du kommst mit einem blauen Auge davon. Ich habe gedacht, ich kann das Auto nicht bezahlen. Fast schottreif gefahren. halber Tag von meinem Urlaub war dahin verloren. Die Mietwagenfirma, die stellte mir dann am nächsten dort dann gleich an dem Tag einen neuen Wagen zur Verfügung. Du kommst mit einem blauen Auge davon. In den Krisen, in den Schwierigkeiten kommst du, Bruder und Schwester. Die Botschaft, die Gott mir damals gegeben hat, in Murcia, in Spanien, die möchte ich dir weitergeben. Du kommst in dieser Welt, was es auch immer ist, mit einem blauen Auge davon. Das heilt wieder. Das geht wieder vorbei. Und ich konnte weiterfahren bis nach Gibraltar damals. Und diese Botschaft hat mir Kraft gegeben. Du kommst mit einem blauen Auge davon. Und seitdem ich das weiß, nehme ich die Dinge des Lebens ganz anders. Puh. Einfach gelassen. Ich komme mit einem blauen Auge davon. Das heilt so schnell, das blaue Auge. Dir wird nichts erspart bleiben. Es kommt manchmal prügeldick. Schlimmer kann es manchmal nicht mehr sein. Du verzweifelst fast am Leben, so wie Paulus auf der Überfahrt nach Rom. Er kam auch nur mit einem blauen Auge davon. Bruder, ich möchte dich trösten. Schwester, ich möchte dich trösten. Jesus, als er über die Endzeit sprach, wenn die Zeit nicht verkürzt würde, würde kein Mensch selig werden. Es kommen Endzeitgerichte. Und weißt du, was der Herr Jesus sagte, als er dann Matthäus 24 anfing aufzuzählen, was alles kommt? Bittet, bittet den Herrn, bittet, dass eure Flucht nicht geschehe im Winter und am Feiertag. Bittet, wenn ich schon Karambolage habe, dass so glimpflich wie möglich das abgibt, dass ich nur mit einem blauen Auge davon komme. Bittet, bittet. Man kann es nicht verhindern. Das kommt. Weißt du, manchmal wünsche ich, dass es nicht kommt. Aber es kommt, du kannst es nicht verhindern. Du bist dem Schicksal ausgeliefert. Da kriegst du ein paar Schrammen, okay. Und dann geht's wieder weiter. Viele haben ein falsches Bild von Jesus. Sie glauben, wenn man Jesus nachfolgt, da läuft alles glatt, wunderbar, Halleluja. Nein. Das ist Irrglaube. Das ist Lüge Satans. Wenn du Jesus nachfolgst, so viele glauben, da habe ich keine Probleme mehr. Da werde ich nie krank, habe ich immer genug Geld, erlebe keine Traurigkeit. Da geht bei mir die Sonne nie unter. Ja, manche glauben, ja, das Leben ist voller Freude und Kuchen und Kaffee und selige Stunden und alles wird gut. Ja, so viele glauben, wenn ich Jesus liebe, ich werde von allen Menschen geliebt. Nein, Jesus sagt, du wirst von allen Leuten gehasst. Genau das Gegenteil ist der Fall. Du wirst von niemandem mehr verstanden und hast nur Nöte. Hier verkauft unser Teufel ein falsches Jesusbild. Wenn du den Heiland hast, es ist wunderbar. Ja, der Heiland ist auch in dunklen, trüben Stunden bei dir. Er ist bei dir alle Tage bis an der Weltende. Halleluja. Auch für die Endzeit. Das ist ein Wort für die Endzeit. Bis ans Ende der Welt. So viele Christen glauben an einen amerikanischen Jesus, an einen Wohlstands-Jesus, einen Jesus, den gar nicht gibt und gar nicht existiert. Wenn du den echten Jesus entdeckst, dann wirst du schockiert sein. Seine Gedanken sind nicht meine Gedanken. Seine Wege sind nicht meine Wege. Und dann heißt es in der Bibel, und ob ich schon wandere im Tal der Todesschatten, du bist bei mir. Ja, Tal der Todesschatten, da graust, da kriegst du Gänsehaut, hast Angst. Da müssen wir aber durch. Mit ihm durchlebst und erlebst du eine Schockwelle nach der anderen und ja, bist gar nicht ängstlich verzagt, bist ganz nüchtern, sachlich. Ach, der Herr bringt mich durch. Halleluja. Mit einem blauen Auge kommst du davon. Das hat mir so viel gegeben. Die Jünger Jesu dachten nur, ach, wann wirst du das Reich Israel aufrichten? Und Jesus sagt, das braucht ihr gar nicht wissen, es geht euch Dreck an. Wann wirst du das Reich Israel aufrichten? Gar nicht mehr. Das war die Botschaft Jesu. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Und das ist, was wir in der Endzeit erleben. Die Kraft des Heiligen Geistes. Basta. Genug. Punkt. Es reicht. Ich erlebe die Kraft Gottes. In der Endzeit werden wir die Offenbarung der Macht und Allmacht Gottes erleben, wie Gott uns durchträgt auf Adlersflügel, trägt uns über das tosende Meer und wir schauen runter. Ah, oh, guck mal, da hätte ich alles durchmachen müssen, aber der hat mich durchgetragen. Und es kommt anders, als wir dachten. Gott offenbart sich in Schockwellen, in Schüben, in Schrecken, in Ängsten. Menschen werden erschreckt und er lässt es zu, dass Menschen schockiert werden. Eine Schockwelle nach der anderen. Und die Schockwellen gehören zum Reich Gottes, zur Entstehung des Reiches Gottes. dass wir näher zu Gott kommen in all diesen Dingen. Schockwellen sind eine Reaktion der Liebe Gottes. Da werden wir durchgeschüttelt, durchgerüttelt. Satan begehrt euer, hat der Herr Jesus gesagt. Ja, der Teufel hat Appetit auf dich. Er möchte dich fressen. Satan begehrt euer. Das ist die Situation. Ein Zeichen dafür, wenn du so richtig geschüttelt und gerüttelt wirst, eine Schockwelle nach der anderen erlebst, dann darfst du einfach guten Gewissens da sein und sag: Danke, Herr. Ich weiß, ich stehe noch richtig. Halleluja. Und ich komme nicht nur mit einem blauen Auge, ich kann auch den zweiten blauen Auge noch verkraften. Und ich komme durch mit Gottes Hilfe. Ein Zeichen dafür, ja, dass wir Gott nicht gleichgültig sind, dass er mit Seilen der Liebe uns zieht, uns nachgeht. Schockwellen sind nur Weckrufe des Himmels. Gott will auf seine Art uns bewegen, weil er sonst nicht bewegen kann. Eine Schockwelle nach der anderen. Gott baut sein Reich durch seine Regierung auf eine Art, was du vielleicht gar nicht so kennst, was man dir gar nicht predigt, was gar nicht erzählt. Man erzählt dir nur vom lieben Heiland. Aber du solltest die Wahrheit hören. Schockwellen sind da, sind Zeichen. Hier bricht Gott durch. Ich sehe schon die Risse, die Spannungen. Gott ist am Werk. Gott hat was vor. Die unsichtbare Welt greift in meine Welt hinein. Und Gott verschafft sich Gehör auf seine Art. Die Fundamente werden gerüttelt. Und dann zeigt sich, habe ich mein Haus auf dem Fels gebaut? Oder habe ich mein Haus auf Sand gebaut? Wo habe ich mein Haus hingestellt? Gott lässt Erschütterungen zu. Und ich frage mich, warum? Er lässt Erschütterungen zu, um uns Menschen näher zu sich zu bringen, sich aufmerksam zu machen auf das Wesentliche, damit wir schneller kapieren, dein Wille geschehe, Herr. Reg dich nicht so auf. Ärgere dich nicht über diese Schockwellen. Gott, warum hast du mir das zugefügt? Was habe ich verbrochen? Es sind nur Schreckschüsse. Weißt du, Gott schießt nicht scharf. Hier, was du hier erlebst als Schockwellen, sind nur Schreckschüsse, sind Signale, sind Alarmzeichen. Gott will dich nicht in Panik bringen. Gott will dich zur Ruhe bringen, dass du sagst, meine Seele, harre des Herrn, und du wirst ihm noch danken. Hernach wirst du all das erfahren, warum und weshalb das alles gewesen ist. Gott gebraucht Schreckensbilder, um uns anzusprechen. Versetzt uns manchmal in Todesangst, damit wir aufwachen. Mein Herz. Und was sonst noch immer. Verstehst du, plötzlich kriegst du Atemnot. Wir empfingen das Gleiche als Belohnung nachher. Etwas, weißt du, plötzlich, ich spüre die Liebe Gottes. Gott will mein Herz haben, er will an mein Herz ran. In Hebräer Kapitel 12, Vers 5 lese ich: Mein Sohn, achte nicht gering die Zucht des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm gestraft wirst oder gezüchtigt wirst. Denn wenn der Herr, wen der Herr lieb hat, den züchtigt er und den schlägt er. Jeden Sohn, den er aufnimmt, den prügelt er mal durch. Aber manchen muss er nicht durchprügeln, je nachdem, wie dein Charakter ist. Und da heißt es, es dient zu eurer Erziehung, wenn ihr dulden müsst. Wenn mit Kindern Gott so umgeht, dann wisst ihr, dass er seinen Sohn lieb hat, sein Kind lieb hat. Gott hat dich lieb. Wenn du harte Wege geführt wirst, es sind Gottes Wege. Und Gott bringt dich auf den Kurs. Gott will dich zeigen, dass du nicht leichtsinnig lebst. Gott will uns nicht hemmen, lähmen und blockieren. Nein, er will uns nur wachrütteln, dass wir uns auf uns selbst besinnen, auf den allmächtigen Gott. Schockwellen, Schrecken, sie werden kommen, wenn alles andere nicht mehr greift. Wenn alles andere bei uns versagt, wenn wir auf Gott nicht mehr anders hören, dann müssen wir durchgerüttelt und durchgeschüttelt werden. Och, was ist mit mir los? Ja, frag den Herrn, was ist mit mir los? Wenn Gott uns nicht mehr anders erreichen kann, dann erreicht uns mit dem letzten Mittel, mit einer Schockwelle. Wenn Gott warnt, wird die Welt entsetzt sind packen. Gott, wenn schon das grüne Holz so angegangen wird, was will dann das dürre und trockene Holz, was soll mit dem passieren? Und Menschen werden in der Endzeit schreien, wenn diese Gerichte kommen über die Gläubigen. Aber die Gläubigen wissen, wir sind geborgen in Gott, wir werden von Gott geführt, wir werden von Gott unterrichtet, wir werden von Gott geleitet. Das ist die Führung Gottes, ihr Lieben. Die Welt wird schreien, Berg und Hügel fallt über uns, wir haben Angst, was da passiert. für die Heiligkeit Gottes erkennen. Sie werden bestürzt sein und zittern und beben. Und es wird gar nichts nützen. Und die Bibel sagt uns, sie taten nicht Buße, die Weltmenschen. Aber die Christen sollten Buße tun, umkehren. Sie sollten sich verändern und fragen, lieber Gott, was habe ich falsch gemacht? Was mache ich da falsch? Viele sehen und hören es doch nicht und sehen es doch nicht. Sie sind im Augenblick vielleicht sogar betroffen, ja, aber da verändert sich nichts auf Dauer. Die Hiobsbotschaften, die da kommen, verstehst du, eine nach der anderen, das löst nichts aus. Weißt du, aber der Hiob blieb treu seinem Gott bis zum Schluss, hat Gott nicht abgesagt. Du kennst vielleicht die Diagnose, den Befund, das Ergebnis, aber du änderst dein Leben nicht deswegen. Ein Raucher, der einfach qualmt wie ein Schlot und weiß, meine Lunge ist kaputt und so weiter, der ändert sich nicht. Ach, sterben muss ich so oder so. Sie bereuen ihre Fehler nicht, sie vergessen alles, was sie im Spiegel gesehen haben. Sie machen nicht ernst in ihrem Leben. Und dann kommt die nächste Schockwelle. Und übernächste. Der Mensch wird wie Pharao immer wieder verstockter bis zur 10. Plage. Und selbst da kapiert er nicht im letzten Moment. Er wird immer sturer gegenüber dem Reden Gottes. Er ist gleichgültig. Geschwister, lasst uns aufwachen. Die Gerichte Gottes sind Gnadengerichte. Gott will uns wachrütteln. Die Krisen, die du durchgemacht hast, das sind Krisen zur Gesundung, zur Heilung. So viele Leute sind in unserer Gemeinde zum Glauben an Jesus gekommen, weil sie durch Krisen gegangen sind. Krank waren sie, geschieden waren sie, auf der Operation, in der Operation waren sie und das hat nicht funktioniert und so weiter. Und sie kamen zur Gemeinde, zu Gott. Und sie haben Gott erlebt und sie haben vergeben und vergeben können. Gottes Wille soll geschehen, aber die Menschen verweigern Gottes Wille. Darum diese Schockwellen. Rundherum, die Plagen, die Erschütterungen, die Probleme, die Stürme, der Ärger, der Stress. Anstatt mit Gott im Himmel zusammenzuarbeiten und auf ihn zu hören, rebellierte, warum hast du mir das getan und zugefügt? Und dann drohen wir Gott und bedrohen sogar Gott. So wie diese Frau Hiob, sag doch deinem Gott ab, das bringt sowieso nichts. Schockwellen, Brüder und Schwestern, sind nichts anderes wie Demonstrationen. Gottes Reden zu uns jetzt. Solange wir leben, solange wir Odem haben und solange du noch Odem in dir hast, besteht noch Hoffnung für dich. Je besser wir auf Gott eingehen und reagieren, desto schneller verändert sich unser Leben, desto weniger müssen wir durchmachen, desto weniger Schockwellen gibt es in unserem Leben, desto glatter läuft das Leben. Also, wenn ich etwas passiert in meinem Leben, dann rede ich mit Gott, du kommst mit einem blauen Auge davon, verstehst? Wenn ich das weiß und sage, ja Gott, ich habe nicht aufgepasst. Hätte ich vorher die Karte studiert, damals habe ich noch kein Navi gehabt. Oder in dem Wagen war kein Navi. So gucke auf die Karte und dann streift mich ein Lastwagen auf der Autobahn in Spanien. Verstehst du, dann stehe ich da, verstehe kein Wort Spanisch. Habe ich niemanden gehabt, der Spanisch kennen kann. Dann stehe ich da und dann muss ich mich durchschlagen da in der Wildnis irgendwo und gucken, wo ich dann jemanden anrufe. Handy habe ich auch nicht gehabt, oder gehabt habe ich es, aber hat nicht funktioniert für Spanien. Und was soll ich da in Spanien mit meinem Handy ausrichten? Weißt du, da hängst du in der Luft. Aber da habe ich halt nach meinem Plan die nächste Station angefahren, Mietwagenstation, und gesagt, das Auto ist schrottreif. Aber weißt du, wenn du ruhig in Gott bist und das Geheimnis des christlichen, geistlichen Lebens ist, der Friede Gottes, ruhig in Gott sein. Ach, ich komme ein paar Schrammen weg. Ich bete, lieber Gott, dass meine Flucht nicht am Sabbat und im Winter geschieht oder am Feiertag oder, ja, dass wenn es was passiert, dass es so glimpflich wie möglich die Sache abgeht. Psalm 105 lese ich hier, Vers 26. Er sandte Moses, seinen Knecht, und Aaron, den er auserwählt hatte, und sie taten unter ihnen, unter den Ägyptern, seine Zeichen und Wunder im Lande Hams. Wohl den Menschen, wenn die die Zeichen begreifen, die Sprache Gottes verstehen, auf die Führung Gottes eingehen, wohl den Menschen, wer das verstand, was Gott wirken will, was Gott erreichen will, was Gott erreichen will, er will mich demütig machen, er will mich stille machen, er will mich ja bescheiden machen, er will mich gelassen machen. Lass doch, überlass mir diese Sachen, lass mich streiten. Ich werde nie vergessen, ich habe euch diese Geschichte schon erzählt, in Stuttgart, da bin ich von meinem Vermieter übers Ohr gehauen, 4000 D-Mark Kaution nicht bekommen, verstehst du, mit der ich gerechnet habe, und dann habe ich meine Küche eingerichtet und vieles andere mehr in der neuen Wohnung, aber die Kaution habe ich nicht bekommen und ich habe Schulden mir machen müssen und dann hat der Herr gesagt, überlass mir die Sache. Weißt du, 4000 D-Mark sind 4000 D-Mark, das ist viel Geld damals gewesen für mich. Ja, ein paar Monate Kaution. Und dann habe ich gesagt, lieber Gott, ich muss es dir überlassen. Ich bin nicht kreditwürdig, gehe zur Bank, bin ich kreditwürdig, fast verzweifelt und verzagt. Überlasse es mir. Und da habe ich gelernt, Gott die Sachen zu überlassen, ruhig zu bleiben, Mund halten, still sein, nicht rebellieren. Und dann lese ich eines Tages, nach Monaten, vielleicht nach einem Jahr, lese ich einen Bericht in der Stuttgarter Zeitung. Da ist ein junger Mann mit seinem Wagen im November von der Neckarbrücke gefahren, im Neckar reingefallen und ertrunken. Und als ich der Sache ein bisschen nachging, da wurde der Mann beschrieben mit dem Vornamen und so weiter. Und dann dachte ich, das ist mein ehemaliger Vermieter gewesen. Verstehst du? Schrecklich. Schrecklich ist, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen, wenn Gott für dich streitet, wenn Gott für dich arbeitet. Ja, der Mann hat mir leid getan, dass er jetzt, ein junger Mann, zwei Kinder hat er gehabt, verstehst du, dass er jetzt in Neckar ersauft. Aber das ist Gott, überlass es mir. Ist schrecklich, wenn Gott richtet. Deshalb diese Gerichte Gottes, pass auf, Gott kündigt die Gerichte an. Und es ist die letzte Stunde, 1. Johannes 2, Vers 18. Es ist die letzte Zeit. Wir sind in der letzten Stunde, ihr Lieben. Stell dir einmal vor, die letzte Stunde. Zu dem bekannten Prediger Toluk, da kam einmal ein spötter junger Mann und sagte, wie viel Zeit habe ich noch auf die Ewigkeit zu? Ich habe dieses in meinem Facebook, diese Geschichte veröffentlicht. Wie viel Zeit habe ich noch zu leben? Und so weiter. Dann sagte er, du hast noch viel Zeit, viel Zeit. Die letzte Stunde kommt. Aber wann ist die letzte Stunde? Wann ist die letzte Stunde in deinem, meinem, unserem Leben? Und wir müssen bereit sein für die letzte Stunde. Du weißt, die Gerichte kommen. Wann hat die letzte Stunde geschlagen für dich und mich? Bist du bereit? Hast du alle deine Rechnungen bezahlt? Alles wieder gut gemacht, was wieder gut gemacht werden sollte? Hast du Frieden gemacht mit deinen Mitmenschen? Hast du mit dir selber Frieden gemacht? Hast du Frieden mit Gott gemacht? Und wenn du weißt, meine letzte Stunde kommt, dann wirst du nicht mit der Nebensächlichkeiten diskutieren, vergängliches Zeug. Da wirst du nicht mehr fragen, welche Tapeten in mein Wohnzimmer jetzt kommen oder wie wird das gestrichen, welche Farbe das und dieses haben muss oder der Teppich hat ein paar Löcher. Verstehst? Das wird alles gar nicht mehr interessieren. Das ist alles nur Nebensache. Da wird es nur wichtig sein, dass ich stehe vor der Ewigkeit. Und da stellt sich heraus, was wichtig und was unwichtig ist. Wenn die letzte Stunde schlägt, gibt es andere Fragen, die uns bewegen und bewegen werden. Dann sind die Nebensächlichkeiten gar nichts mehr wert. So vergänglich. In der Bibel, der Bräutigam verzog, bei dieser Geschichte von den Jungfrauen, die hatten kein Öl, die Lampen verloschen und sie standen draußen. Sie hatten kein Öl. Sie hatten kein hochzeitliches Kleid, die anderen. Verstehst du, sie waren nicht bereit. Hast du deine Garderobe? Verstehst du, heutzutage diskutieren die Leute, was soll ich anziehen? Was für Schuhe, was für einen Schmuck soll ich anlegen? Oder was weiß ich, das Äußere, das ist gar nicht mehr wichtig. Da wirst du in Decke eingepackt und wirst abtransportiert. Deshalb diese ganzen Schockwellen, die Erschütterung, die Stürme, sie kommen. Gott will dich ermutigen als sein Kind, halte aus, beschäftige dich mit dem vergänglichen Plunder. Wir sind in der Endzeit. Es geht ums Ganze. Es geht um unsere Erlösung. Erhebt eure Häupter, denn eure Erlösung naht sich. Schau auf deine Erlösung zu. Der Teufel will dem Herrn eine verbrannte Erde zurücklassen. Er will Gott nichts übergeben, nichts Gott überlassen. Und bevor er dich aufgibt, sprengt er alles und zerstört alles in deiner Umgebung. Stampft alles ein, ja, ruiniert alles. Und deshalb, die ganzen Kämpfe, denk dran, was da passiert. Der Teufel will dich nur ruinieren, damit er dem lieben Gott eine verbrannte Seele bringen kann, damit, und so weiter, dass der liebe Gott nichts bekommt, dass er sagt, wie ein Brand aus dem Feuer habe ich ihn gerettet oder sie gerettet. Erlösung ist kein Spaziergang, Brüder und Schwestern, kein Vergnügen. Ja, wer erlöst werden will, der muss alles dran geben, koste was es will. Du musst den Preis überschlagen, schaffe ich das, will ich das, möchte ich erlöst werden? Ist dir meine Erlösung mir so wichtig und so wertvoll? Der eine verkaufte alles in der Bibel, um diese eine Perle sich zu erstehen. Die meisten Menschen verstehen überhaupt nicht, in welcher Zeit wir leben. Die Zeit ist so ernst, sehr ernst. Die verstehen es nicht. Sie verspielen, vertrödeln, vergeuden die wertvolle Zeit. Sie verprassen Stunde um Stunde, zerstören ihr Glück, zerstören ihre Berufung, nur für ein bisschen Spaß. Wenn die Zeit nicht verkürzt würde, würde kein Mensch selig werden, so steht es in meiner Bibel. Was heißt das wirklich? Gut, dass du fragst. Es wird so schlimm sein in dieser Welt, wenn Gott nicht uns nahe kommt, wenn Gott nicht eingreift, wenn Gott mir nicht hilft, komme ich nicht durch. Mit der Entrückung wird auch der Heilige Geist von dieser Erde genommen, wird es keinen Tröster mehr geben. Wie soll es denn weitergehen? Da habe ich keinen Freund, der mir beisteht, der mich berät. Ja, in meiner Bibel heißt es dann weiter, weil du bewahrt hast mein Wort, will ich dich auch bewahren vor der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis gehen wird. Alles, was heutzutage passiert, ist weltweit, global. Alles ist weltweit, es geht ums Ganze, alles. Wir sind in der Finale, im Endspiel. Wer Jesus kennt, der muss sich nicht mehr vor der Endzeit fürchten. Ich weiß, ich bin sicher in seine Hände, niemand wird mich aus seiner Hand reißen. Der muss sich vor den Erschütterungen nicht fürchten. Ach, ich komme durch. Ein blaues Auge, okay, das heilt. Ja, das wird mich nicht mehr erschüttern. Daniel sieht in seiner Prophetie, ein Stein, der vom Himmel fällt, kommt und das Standbild des Nebukadnezars zerstört. Das ist Europa, Weltgeschichte, die Menschheitsgeschichte wird alles zermalmt. Europa wird zerbrechen, da wird nichts mehr übrig bleiben, auch von Deutschland nicht. Die Welt geht vor die Hunde. Die Wirtschaft wird von den Heuschrecken gefressen. Wir haben in Amerika jetzt mittlerweile 30 Millionen Arbeitslose. Wer soll das alles bezahlen? Auch bei uns. Kurzarbeit und so vieles andere mehr. Die Reiche werden vergehen. Von den Reichen dieser Welt wird nichts mehr übrig bleiben. Königreiche werden zerbrechen. So wie der Kommunismus einmal zerbrochen ist, wird auch der Kapitalismus zerbrechen, werden auch die Demokratien zerbrechen, da werden Religionen und Kirchen zerbrechen, da wird alles vergehen, alles in Frage gestellt. Und heutzutage wird alles in Frage gestellt. Worauf kommt es heute noch an? Auf was kannst du dich besinnen? Auf was kannst du dich festhalten und festnageln? Alles hat ein Ende, nur Gott nicht. Verwüstungen werden zunehmen, die Klimakatastrophe, ich bin dieser Tage übers Land gefahren, so viel Dürre hier bei uns, so viel Trockenheit, alles vertrocknet. Das bisschen Regen macht es auch nichts mehr groß. Verwüstungen in Natur, Verwüstungen ja, im menschlichen Leben, Krankheiten nehmen zu. Das Leben der Menschen wird immer wüster, immer leerer. Verwüstungen. Was für Freuden hat der Mensch noch heute? Vielleicht Essen und Trinken und ein bisschen so Augenlust. Aber was hat der Mensch für einen Spaß noch im Leben? Alles wird immer leerer, immer ärmer, immer dürftiger, immer primitiver. Ja, alles wird nur ja, verkleinert, verkleinert, verkleinert. Am Schluss gar nichts mehr übrig. Und Jesus spricht von der Gräuel der Verwüstung an heilige Städte, an Kirchen, Gemeinden, Moscheen, Synagogen, Tempel, was auch immer ist. Verwüstung des inneren Menschen, das nimmt zu. Verwüstung der Persönlichkeit. Das sind die geistigen Zeichen in der Endzeit, dass der Charakter verwildert, Ungerechtigkeit nimmt überhand, Liebe erkaltet bei so vielen Menschen, Verwüstungen der Gefühle, der Motive, Verwüstung der Kinderherzen schon, da fängt es schon an bei den Kinderherzen. Das Geld verdirbt die Menschen, der Materialismus, der Wohlstand verdirbt sie. Wir denken manchmal, wenn uns gut geht, das wäre schön, aber der Mensch ist nicht würdig, dass es ihm gut geht. Wenn es ihm schön geht, dann vergisst er alles. Ich denke nur an meine Rumänen, als sie kamen, die haben durchlaufene Schuhe gehabt, die haben gekniet, stundenlang gebetet. Aber dann, als sie alles hatten, dann haben sie gar keine Zeit mehr gehabt, in den Gottesdienst zu kommen. Da war das Geld und so weiter. Schwarzarbeit, das war ganz groß bei ihnen damals, vor Jahren und nur noch ums Geld ging, nur Geld verdienen. Aber kein Mensch lebte, wenn er viel Mammon und Geld hat. Geld macht auch nicht glücklich. Gott will die Schläfer, die Schlafmützen und so weiter aufwecken. Und deshalb diese Gerichte. Deshalb dieses Rütteln und Schütteln. Gott redet, Gott warnt, Gott ruft. Verstehen wir das Reden Gottes? Halleluja. Herr, in dieser Welt sieht es sehr düster und dunkel aus, dass dein Countdown läuft und keiner kann es mehr aufhalten. Niemand hält sich mehr an dein Wort. Und ich bitte um Gnade und Erbarmen für all die Menschen, die dein Wort jetzt hören und gehört haben. Schenk noch einmal Gnade. Lieber Gott, schenk noch einmal Gnade all den Lauen und Trägen, Müden und all den Schläfern, dass sie aufwachen, Öl kaufen für ihre Lampe. Der Bräutigam kommt. Die Gemeinde Jesu wird entrückt werden. Und die dabei sind, sind dabei. Und die nicht dabei sind, bleiben hier. Und die müssen durch die Trübsalzeit gehen. Die müssen schreckliche Dinge durchmachen. Ja, es wird schrecklich sein auf dieser Welt, wenn der Satan losgelassen wird. Tröste dein Volk jetzt und stärke die Gläubigen, dass sie durchhalten und überwinden und alles gut überstehen und überleben. In Jesu Namen, Vater, ich bitte dich, schenk Gnade. Amen.